Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur. Mit Gesa Ufer.
Schönen guten Tag. Wegen mutmaßlicher Majestätsbeleidigung steht der Rapper El Mahdi Lioubi heute in Casablanca vor Gericht. Blanke Willkür, sagen viele. Und er versucht, die junge Kunst- und Popkulturszene Marokkos einzuschüchtern. Der Prozessauftakt ist gleich unser erstes Thema hier im Kompressor. Herzlich willkommen. Der Rapper Mehdi Blackwind lebt eigentlich in Marseille. Doch seit einer Woche sitzt er in Haft in Marokko. Warum? Weil die marokkanische Regierung dem 34-Jährigen vorwirft, der Proteste der Gen Z, Jugendproteste im vergangenen Jahr, die Proteste angestachelt zu haben. Und für viele ist das aber nur ein Vorwand. Einzelheiten hier von unserem Korrespondenten Stefan Ehlert aus Casablanca.
Sie haben es nicht einmal nötig, uns zu bestehlen. Unseren Reichtum nehmen sie uns ganz legal weg. Oder fuck die Stabilität. So und härter rappt der heute 34-Jährige El Mahdi Lioubi, genannt Mehdi Blackwind. Bringen seine Texte ihm nun eine Haftstrafe ein? Seit dem 13. Juli sitzt der marokkanische Musiker und Filmregisseur in Marokko in Untersuchungshaft. Die Heimreise nach Marseille, wo er eigentlich wohnt, wurde ihm nach einem Besuch bei seiner Familie verwehrt. Warum genau? Darüber könne man nur Mutmaßungen anstellen, sagt eine Vertreterin eines Unterstützerkomitees in Frankreich, die wir Emily nennen.
Wir wissen inzwischen, dass es darum geht, dass er Institutionen in Marokko in seinen Songtexten beleidigt haben soll. Wir gehen davon aus, dass es um seine Songtexte geht und dass es dabei wahrscheinlich auch um die Königsfamilie gehen soll.
So viel sei aus einer ersten Anhörung bekannt geworden. Da in Marokko die Anwälte streiken, müsse sich der Künstler vor Gericht selbst vertreten, kritisiert die marokkanische Menschenrechtsaktivistin Soumaya Regragui. Schon die Festnahme könnte gegen das Recht auf Kunst- und Meinungsfreiheit verstoßen haben. Das alles geschieht leider im Rahmen dieser enormen Repressionswelle, die Marokko derzeit erlebt und die auch Studierende oder die Jugendlichen der Gen Z-Bewegung betrifft. Viele wurden festgenommen, sitzen nach wie vor ohne Gerichtsverfahren in Haft, ganz zu schweigen von den Inhaftierten der Hirak-Bewegung im Rif oder anderen sozialen Bewegungen. Die Repression hält schon seit einiger Zeit an, aber jetzt sprechen viele von regelrechten Schockwellen. Der jüngste Fall des Rappers Mehdi Blackwind soll Verunsicherung unter Marokkanerinnen und Marokkanern im In- und Ausland ausgelöst haben, nicht nur in der Kunstszene. Denn wer äußert sich nicht in den sozialen Medien zur Lage in der Heimat? Die Sorge vor jahrelanger minutiöser Überwachung und die Angst vor willkürlicher Strafverfolgung habe mit zur Mobilisierung so vieler Menschen für den Rapper El Mahdi Lioubi beigetragen, glaubt man in Unterstützerkreisen. Dazu zählt auch die marokkanische Rapperin Chetek, die sich auf Instagram zu Wort meldet. Ich habe dieses Video gedreht, um meine Solidarität mit El Mahdi Blackwind zum Ausdruck zu bringen. Wir sind viele, ich bin nicht die Einzige und ich fordere seine sofortige Freilassung. Wir wollen wissen, welche Vorwürfe gegen ihn erhoben werden. Wir wollen wissen, was er angeblich verbrochen hat. Es gibt eine internationale Kampagne für den Künstler, berichtet Unterstützerin Emily. Die Strafverfolgung des Rappers Mehdi Blackwind beunruhige sehr viele Menschen weltweit.
Weil das, was ihm jetzt widerfährt, viele kennen, beziehungsweise vor allem diese Angst, die er vorher auch hatte, kennen und diese Befürchtungen teilen und deswegen auch wissen, dass es nicht ein Einzelfall ist, sondern viele betreffen kann.
Der Blackwind im Künstlernamen, so erklärt Emily, stehe für den Wind, der Veränderungen mit sich bringe. Der Beginn des Prozesses gegen Mehdi Blackwind hat bereits Aufrufe zum Protest ausgelöst. Protestiert werden soll unter anderem in Casablanca vor dem Gerichtsgebäude.
Gute Orte für Kultur, so heißt eine lose Reihe hier im Kompressor, in der wir coole Orte für Subkultur vorstellen. Orte, die sich meistens abseits der großen Metropolen finden und wir fragen, was macht die Kunst, wo der rote Teppich selten ausgerollt wird? Was leisten eigentlich Leute an Orten, wo das kulturelle Angebot nicht so groß ist oder auch mal erkämpft werden muss? Und wie kann Kulturarbeit helfen, die Welt an den Rändern medialer Aufmerksamkeit auch besser zu machen? In den kommenden Wochen schauen wir öfter nach Sachsen-Anhalt, wo ja Anfang September ein neuer Landtag gewählt wird. Und den Anfang, den machen wir heute und zwar mit dem Unordnungsamt in Kalbe. Was das für eine Behörde ist, das bespreche ich jetzt mit dem Co-Betreiber Marco Kühnel. Der ist jetzt am Telefon. Schönen guten Tag, Herr Kühnel.
Ja, guten Tag. Ich freue mich, dabei sein zu dürfen.
Wir müssen erst mal klären, wo ist überhaupt Kalbe? Was ist das für ein Ort?
Also, es gibt ja zwei Kalbes und hier handelt es sich um Kalbemilde. Das ist so eine ganz kleine Stadt, so im Prinzip die kleinste Möglichkeit einer Stadt mit 2000 Einwohnern circa im Norden von Sachsen-Anhalt in der Altmark. Und es ist voll so ein grüner Punkt. Hier gibt es gar keine großen Orte eigentlich, nur so kleine Städte und Dörfer.
Und sind Sie selbst auch in Kalbe aufgewachsen und waren das nie auch vielleicht mal leid, in so einem kleinen Ort zu leben?
Ja, ich komme aus Kalbe und ich fühle mich hier ziemlich wohl, obwohl es auch Phasen gab, wo ich nach Berlin wollte, als junger Punk damals, so mit 18, 20. Da war das so das Größte, sind wir auch andauernd hingefahren. Aber wir hatten dann schnell auch selbst eine Band und eine kleine Location. Den Kulturbahnhof hatten wir damals und der hat mich dann in Kalbe gehalten. Mein Freundeskreis und dieser Kulturbahnhof.
Und jetzt haben Sie dieses schöne Unordnungsamt. Das ist wirklich ein toller Name. Das klingt nach Behörde, aber zugleich klingt es eben wirklich sehr nach dem Gegenteil davon. Also wirklich so nach kreativem Chaos. Wie sind Sie auf den Namen gekommen und wie müssen wir uns dieses Amt vorstellen?
Also, ich muss wirklich dazu sagen, ich habe mir diesen Begriff nicht selbst ausgedacht. Der ist mir direkt wirklich bei so einer Theater-Fusion-Veranstaltung, die ich mal besucht habe, habe ich die quasi auf der Toilette, diesen so einen Aufkleber gefunden, wo Unordnungsamt drauf stand. Und ein Jahr später oder so kam dieses Projekt zustande. Und ich habe mir wie immer ganz viele Namen aufgeschrieben, weil mir das immer wichtig ist, Bandnamen und Projektnamen und so. Aber dieses Unordnungsamt, dieser Kontrast zwischen diesen Behörden und Amtlichen und der Unordnung, der hat sich bei mir so festgefressen. Ich habe gedacht, da kann ich ziemlich viel Spaß mit haben. So ist es bei diesem Namen geblieben.
Und Sie haben diesen Spaß eben nicht nur solo, sondern Ihre ganze Familie macht mit. Also Ihre Frau ist Mitgründerin, hat einen Friseursalon sogar mit in dem
Genau.
Unordnungsamt. Und Sie müssen uns auch nochmal schildern, wie sieht das genau aus? Also ich habe auf Bildern gesehen, das hat schon ein bisschen auch was von Amt. Also was war da vorher drin?
Genau. Ja, genau. Das passt in dem Fall auch wirklich gut, weil das ist so eine alte Baracke aus den 1960er Jahren. Das ist ein Gebäude, das ist 60 Meter lang und 12 Meter breit, so ein Flachbau. Und da war früher wirklich das Amt für Nahrungsmittelwirtschaft und Landwirtschaft drin, so ein Großraumbüro. Nach der Wende war hier so ein Karatezentrum drin. Und auf diesem Gelände war auch gleichzeitig noch unsere wichtige Pizzeria.
Und
Ja.
jetzt haben Sie ja so ein Faible für schöne Namen. Also es gibt da jetzt auch zum Beispiel eine Bar und einen Billardtisch, die laufen unter dem schönen Namen Alte Zechprellerei. Und was ich auch so
Genau.
schön finde, es gibt auch eine Bühne und die wiederum befindet sich im Weltraum. Was findet denn sonst so statt in dem Unordnungsamt? Was für Veranstaltungen? Zu was wird man da vorgeladen?
Ja, vorgeladen ist der richtige Punkt. Das ist nämlich ein Aspekt, warum das Unordnungsamt so Vorteile hat. Wir können Leute nicht nur einladen, sondern auch vorladen. Da haben wir immer das Publikum schon mal sicher. Und zwar haben wir, nachdem wir dieses Projekt so 2021 angefangen haben, gleich damit gestartet, auch erstmal das zu entrümpeln, aber dann auch nicht lange gefackelt und als erstes die Bar und den Weltraum ausgebaut, so dass wir Konzerte und Veranstaltungen machen konnten. Und seitdem kommen hier ganz interessante Bands. Wir sind da ziemlich stolz drauf, dass wir Musiker schon aus ganz vielen verschiedenen Ländern hatten und Bands, so Finnland, Dänemark, Schweiz, Argentinien, Spanien. Also oftmals so in Richtung Folk und Punk-Richtung und aber auch Jazz-Konzerte hatten wir schon. Wir wollen das auch wirklich vielfältig und bunt mischen.
Wenn Sie jetzt noch mal so ganz global sagen sollten, was an Ihrer Arbeit besonders erfüllend ist, besonders viel Spaß macht, wann Sie so Momente haben, dass Sie wirklich denken, der Kram lohnt sich hier, das Engagement lohnt sich. auf der einen Seite und was sind aber auch andererseits auf der anderen Seite vielleicht Momente, wo sie Schwierigkeiten haben, wo sie denken, hier stoße ich in Kalbe an meine Grenzen?
Also vor den Konzerten bin ich immer direkt aufgeregt, wie es denn laufen, wie es laufen wird, ob das Publikum da ist. Und ich kann gar nicht sagen, was meine Lieblingsveranstaltung ist. Ich freue mich besonders auf so kleine Theatervorführungen zum Beispiel. Die habe ich vorher noch vergessen zu erwähnen, aber das sind so für mich meine persönlichen Highlights auch, weil das finde ich, dass das auf dem Lande auch zu wenig angeboten wird, weil wir selber auch gerne ins Theater gehen. Und wenn so kleine Theaterkollektive oder Einzelpersonen bei uns was machen, das ist für mich irgendwie ganz eine ganz wichtige Sache.
Marco Kühnel, wenn wir auf eine Veranstaltung im September schauen, wie nehmen Sie eigentlich im Moment diese vielbeschworene Spaltung in der Gesellschaft wahr, gerade mit Blick auf die Landtagswahl?
Ich nehme die Großen und Ganzen schon wahr, aber in Kalbe überraschenderweise nicht so stark wie in einer weiteren Umgebung irgendwo. Ich bin überrascht, dass wir uns in unserem kleinen Städtchen noch ganz gut miteinander unterhalten können, wo auch ganz verschiedene Leute hierher kommen, die vielleicht doch teilweise anderer Meinung sind. Das ist auch unser Anliegen, dass wir möglichst den Gesprächsraum offen halten wollen. Ich denke, es kommt dadurch unsere Nähe zum Wendland, dass wir so von Anfang an so ein bisschen Einfluss vom Wendland hatten, weil da auch ziemlich progressive Leute wohnen und auch ganz besonders durch unseren Künstlerstadtverein, den es auch in der Stadt gibt. Da kommen immer interessante Leute in die Stadt. Die veranstalten nämlich zum Beispiel einen Sommercampus, der hat gerade auch wieder angefangen. Junge Künstler, Maler, Musiker kommen in die Stadt und bringen neue Perspektiven und Blickwinkel in die Gespräche.
Das klingt wirklich nach einem guten Ort für Kultur. Herr Kühnel, wenn Sie noch mal kurz Werbung machen dürften für eine oder zwei Veranstaltungen, die jetzt in der nächsten Zeit vielleicht nach Kalbe locken könnten, was wäre das?
Und es startet jetzt wieder am 15.08. das erste Konzert mit zwei Punkbands. Irgendwie ist dieses Jahr das Jahr des Punks. Das habe ich, glaube ich, im Deutschlandradio sogar mal so gehört. Und das haben wir quasi unbewusst als Motto übernommen. Und deswegen sind dieses Jahr überraschend viele Punkbands dabei. Eine lokale Punkband, die auch als allererstes bei uns gespielt hat, 2021, war Pivo Panski. Die hatten damals ihr erstes Konzert und ihr erstes Konzert gleich hier im Unordnungsamt. Und die werden mal wieder auftreten. Und dann gibt es noch als zweites Soko Mad Eagle aus Hamburg.
Sehr schön. Mad Eagle im Unordnungsamt in Kalbe. Ganz herzlichen Dank. Das klingt nach einem fulminanten Sommer. Vielen Dank für das Gespräch, Marco Kühnel. Und das Unordnungsamt finden Sie, wie gesagt, als schönen Ort für Kultur in Kalbe. Alles Gute.
Ja, vielen Dank.
Ungefähr 10 Monate ist es jetzt her, dass Rechtsaußenaktivist Charlie Kirk auf dem Campus der Utah Valley Universität erschossen wurde. Auf das Attentat folgte ein Riesenaufschrei. Kirk wurde zum Märtyrer erklärt und manche sagen, 1 Million Charlie Kirks habe man durch das Attentat erst geschaffen. Präsident Trump nennt Charlie Kirk einen Great American Hero. In diesen Wochen beginnt der Prozess gegen den mutmaßlichen Schützen und Charlie Kirk ist immer noch Thema, besonders online, aber nicht mehr als Held, sondern in Memes und GIFs, die sich über Kirk lustig machen. Kirkification heißt dieser Trend. Christopher Weingart ist ihm auf den Grund gegangen.
We are Charlie Kirk.
Wir sind Charlie Kirk. Wir tragen die Flamme weiter. Das ist der Refrain vom Song We Are Charlie Kirk. Nach dem Attentat verbreiten sich online rasend schnell Lieder, Videos oder Bilder, die Kirks Anhänger meist mit KI erstellen. Es ist eines der ersten Attentate in der Ära der künstlichen Intelligenz. Ein Trend, der bis heute anhält, erklärt der Mediensoziologe Alex Turvey.
Es sind wirklich 1 Million Charlie Kirks entstanden, nur eben nicht so, wie sie sich das vorgestellt haben. Innerhalb von ein paar Wochen nach dem Attentat wurde sein Gesicht zu einem der am stärksten reproduzierten Memes im Internet. Das Internet hat aus ihm einen Witz gemacht, noch bevor die Beerdigung vorbei war.
Kirkification heißt dieses Phänomen. Und wieder spielen KI und We Are Charlie Kirk eine Rolle. Denn zu einer abgewandelten Version des Liedes laden User Reels und Memes hoch, auf denen sie Charlie Kirks Gesicht mithilfe von KI-Generatoren auf fremde Köpfe legen. Zum Beispiel auf die Mona Lisa, zahllose Selfies oder sogar Thanksgiving-Truthähne. Innerhalb von Wochen wird aus Charlie Kirk, dem Märtyrer, eine Witzfigur. Nur, wieso? Turvey hat eine Theorie. Und die beginnt mit der offiziellen Reaktion auf Kirks Tod.
Es gab ein Zeitfenster, in dem man sich öffentlich nur positiv über Kirk äußern oder gar nichts sagen durfte.
Das ging so weit, dass laut der Nachrichtenagentur Reuters über 600 Personen gefeuert wurden, die sich online kritisch über Kirk äußerten. Die Trump-Regierung wollte aus Charlie Kirk ein Symbol machen. Turvey vermutet, dass das vor einigen Jahrzehnten auch funktioniert hätte. Mächtige kulturelle Institutionen wie Kirchen oder eben Regierungen konnten da noch ein offizielles Gedenken vorgeben. Doch in Zeiten des Internets sei das nicht mehr möglich.
Wenn man Ehrfurcht vorschreiben will, bekommt man auf einer Plattform wie TikTok oder anderen Apps, die auf Ironie aufgebaut sind, das Gegenteil. Ich glaube, dass dieser Zwang den Spott erst ausgelöst hat. Die Entlassungen und die Märtyrerkampagnen sind nicht losgelöst von der Kirkification. Sie sind ihr Auslöser.
Die Memes sind eine Art Ausweichreaktion, erklärt Turvey. Kritik an Kirk sorgt für Konsequenzen. Sich lustig zu machen, ist unverdächtiger. Ist schließlich nur ein Witz, nichts Ernstes. Die Memes sind makaber. Aber sie setzen sich als eine Art subversive Kritik durch.
Und die düstere Ironie ist, selbst bei den Teilen der Rechten, die Kirk immer noch verehren, hat er seinen Status verloren. Und ich glaube, das zeigt auch, wie sich das Internet durch die Technologie verändert hat. Mit generativen KI-Tools können technisch beeindruckende Memes erstellt werden, die diesen Trend erst befeuert haben. So konnten die Leute nicht nur auf dieses erzwungene Andenken reagieren, sie hatten das Werkzeug, um dagegen vorzugehen und alles ins Lächerliche zu ziehen.
Turvey vermutet, dass die Reaktion auf das Kirk-Attentat eine Blaupause sein könnte, wie in Zukunft auf ähnliche Ereignisse reagiert wird. Anstatt einer von oben festgelegten Sichtweise zu folgen, wird diese online dekonstruiert und lächerlich gemacht. Die Zeit kollektiven Innehaltens und Trauerns sei vorbei. Das verstärke die Polarisierung und entmenschliche die Opfer.
Eine Witwe und zwei Kinder trauern um jemanden, über den sich das Internet sofort lustig macht. Das ist traurig. Und ich denke, das sagt einiges über den soziokulturellen Moment aus.
In unserer Sommerserie Selber machen hören Sie heute Folgendes.
Selber machen.
Heute geht es um Architektur und Stadtentwicklung, also so ungefähr den größten Maßstab, den man sich beim Selbermachen überhaupt vorstellen kann. Immer wieder gab es vor allem in der Nachkriegsgeschichte ja Phasen, in denen Bürgerinnen und Bürger die Stadtentwicklung selbst in die Hand genommen haben. Man denke zum Beispiel an die Hausbesetzerszene der 80er Jahre in Westdeutschland oder an die Ära der Zwischennutzungen in Berlin und auch in ostdeutschen Städten nach dem Mauerfall. Ein aktuelles Leuchtturmprojekt ist das Haus der Statistik hinter dem Alexanderplatz in Berlin. Seit mehr als 10 Jahren engagieren sich hier Künstlerinnen und Kreative, um eine gemeinwohlorientierte Entwicklung dieses Hochhauskomplexes aus DDR-Zeiten. Marietta Schwarz war für uns dort.
Subotnik im Haus der Statistik, beziehungsweise in einem kleinen Abschnitt des riesigen Areals, dem Haus Otto. Menschen saugen, fegen, räumen zusammen auf. Es ist ein Ort, an dem Gestalter, Aktivistinnen, Sozialarbeiter nebeneinander arbeiten. Die einen kochen Obdachlosen eine Suppe, die anderen erfinden Materialien der Zukunft. Max zum Beispiel baut mit dem Verein Precious Plastic Berlin Maschinen zum Plastikrecycling. Eine Stahltreppe unter freiem Himmel führt hoch zu seinem Büro. Von dort hat man einen Blick auf das Haus der Materialisierung. In den Regalen türmen sich gebrauchte Möbel und Textilien für den Wiedereinsatz.
Es ist der Versuch, allem nochmal irgendwie ein zweites oder drittes Leben einzuflößen.
Sagt Max, übergibt einer Studierenden eine Gussform, zieht sich den Mundschutz wieder hoch und kehrt zum Arbeitseinsatz zurück.
Wollen wir den aber aufkippen?
2015 eroberten Künstler und Kreative das Haus der Statistik. Ein DDR-Hochhaus aus den 1970er Jahren, in dem früher die staatliche Zentralverwaltung der Statistik untergebracht war. Viele Jahre stand das Areal leer. Harry Sachs gehört zu den Pionieren des Projektes und führt häufig Leute herum.
Ja, anfänglich war es einfach der größte Leerstand in der Stadt mit rund 50.000 Quadratmeter Büro- und Verwaltungsflächen, wo man im Prinzip immer wieder dachte, was das für ein Potenzial wäre angesichts der großen Raumnot, die wir an allen Ecken und Enden hatten. Mit sterbenden Atelierhäusern und wo Häuser abgerissen wurden, wo irgendwas eben aufgewertet wurde und andere Nutzungen verdrängt wurden. Und das war ein möglicher Ort.
Mittlerweile ist aus dieser Utopie ein zukunftsweisendes, weit über Berlin ausstrahlendes Stadtentwicklungsprojekt geworden, das 2021 bei der Biennale in Venedig mit dem Goldenen Löwen ausgezeichnet wurde. Harry beschreibt den Aneignungsprozess als Marathon, bei dem Netzwerke und Genossenschaften gegründet und das landeseigene Immobilienmanagement, Senat, Bezirksamt, Wohnungsbaugesellschaft mit ins Boot geholt wurden.
Wir wollen die Innenstadt nicht einfach nur irgendwelchen Shopping-Malls und hochpreisigen Nutzungen überlassen, sondern wir wollen eigentlich zeigen, dass das, was unsere Gesellschaft ausmacht, auch im Zentrum sich versammeln soll. Und das ist ein repräsentativer Ort, an dem Begegnung und Auseinandersetzung mit den großen gesellschaftlichen Fragen stattfinden kann.
Harry hat die Tür zu Haus A aufgeschlossen und stapft über die Baustelle im Erdgeschoss. Der Innenausbau ruht gerade.
Wir stehen jetzt im Prinzip in einem zukünftigen Erdgeschoss. Das Ganze wird mal eine große Spielstätte. Man wird hier essen können, trinken können, Sachen kennenlernen. Hier ist vielleicht auch mal eine Ausstellung. Und hier ist ein großer Begegnungsraum, in dem tatsächlich unterschiedlichste Gruppierungen unserer Stadt sich treffen können und produzieren können.
In den oberen Geschossen entstehen Arbeitsräume, ebenfalls im Selbstbau und so ressourcenschonend wie möglich, erklärt die Architektin Johanna Klaus.
Also das wirklich Innovative ist sicherlich die Bauweise und es wird schon auch anders aussehen von den ganzen Oberflächen her. Es wird schon immer auch ein bisschen sichtbar sein, was wir hier machen.
Auf dem Boden liegen ganz normale Gehwegplatten aus Beton anstelle eines gegossenen Estrichs. Design for Disassembly. Man baut so, dass man in Zukunft auch alles wieder zurückbauen kann.
Darf ich da drauf?
Ja. Kannst auch mal, wenn du leise läufst, hörst du eins unserer Kernprobleme. Da ist einfach wahnsinnig viel Bewegung drin.
Es knackt. Wo es geht, setzt der Trupp Bauteile ein, die woanders entsorgt wurden, aber noch brauchbar sind. Das Prinzip des zirkulären Bauens.
Die Fenster, die kommen tatsächlich aus dem NATO-Hauptquartier.
Und die ganzen Türen kommen übrigens aus einer Zwischennutzung des Landeskriminalamts.
Praktisches Experimentieren dauert länger. Gemeinsam Entscheidungen treffen kann auch anstrengend sein. Aber das Haus der Statistik zeigt, wie Stadtentwicklung auch funktionieren kann, wenn man es selber macht. Gerade hier am Alexanderplatz mit seinen gesichtslosen Neubauten.